Herzlich willkommen, ihr da draußen. Herzlich willkommen, du da draußen, zu Behind the Story, Ausgabe 18. Ja, Ausgabe 18. Und wie immer geht es bei mir heute darum, mit meinem Gast, den ich schon sehe, ihr noch nicht hört, aber bald, mit meinem Gast über seine ganz eigene Heldenreise zu reden. Über sein Leben, über seinen Weg, über seine Entscheidungen, über die Ups und Downs und alles das, was ihn eben zu dem Menschen gemacht hat, der jetzt hier bei mir im Studio sitzt. Behind the Story ist dafür da, dass du ein bisschen was daraus lernst und vielleicht die eine oder andere Entscheidung in Zukunft etwas einfacher treffen kannst oder dich an diesen Podcast erinnerst. Auch heute habe ich wieder einen ganz, ganz tollen Gast. Mein Gast ist nämlich heute Markus Kellermann. Markus ist Geschäftsführer der Digital-Marketing-Agentur MII oder MyXpost 360. Da wird er nachher nochmal was zu sagen zu dem Namen. Mit Sitz in Augsburg. Markus ist eine feste Größe im Bereich des Digital-Marketing, insbesondere im Dachraum für Performance-Marketing bekannt. Er hat über 20 Jahre Erfahrung in diesen Bereichen, Affiliate-Marketing, SEO, E-Commerce und Performance-Marketing und gehört damit zu den gefragtesten Experten bei uns in der Branche. Ich freue mich natürlich wahnsinnig, denn er hat eine interessante Vita. Zum Beispiel hat er begonnen bei der Erwin Müller Versandhaus GmbH, hat dann später ein Unternehmen gegründet, da werden wir noch drüber reden. Und dann am Ende oder als letzten Schritt bis dato zusammen mit Alexander Geisenberger, auch Grüße an ihn raus, seine Agentur gegründet. Er ist ein innovativer Stratege. Markus ist bekannt und so kenne ich ihn auch als ein gefragter Speaker, der aber auch sehr auf Netzwerke Wert legt und sehr viele Menschen miteinander in Verbindung gebracht hat schon. Er ist Herausgeber des Affiliate Trend Reports, ehemaliger Gründer von Tactics und der Affiliate Conference und der Betreiber des Affiliate Blogs. Ich glaube, ich habe noch nicht mal die Hälfte von dem vorgelesen, was man alles hätte vorlesen können. Worauf ich aber noch sehr viel Wert lege, ist auch zu sagen, Markus liebt es auch, in seiner Freizeit zu wandern. Er ist ein sehr naturverbundener Mensch. Das sehe ich auch immer wieder in seinen Social-Media-Kanälen. Ich glaube, insbesondere in den Bergen. Auch darüber werden wir wahrscheinlich gleich reden. Er ist Fan des TSV 1860 München und interessiert sich leidenschaftlich für digitale Trends. Ich glaube, das ist jetzt erstmal genug der Vorrede. Ich sehe ihn ja schon, lieber Markus. Vielen Dank, dass du bei mir bist. Herzlich willkommen bei Behind the Story. Herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer. Herzlich willkommen, Markus Kellermann.
Ja, hallo Wolfgang. Vielen Dank für die Einladung und die warmen Worte. Und ich habe es dir ja im Vorfeld schon geschrieben. Ich bin so dankbar, dass ich da sein darf, weil alleine die letzten Wochen, wo ich mich vorbereitet habe auf deinen Podcast, für mich so schön waren, einfach die letzten 46 Jahre nochmal zu reflektieren und Revue passieren zu lassen. Und ich finde das Format ja insgesamt so toll, weil es ja auch eigentlich eine Art Audiobiografie von den Menschen ist. Und ich liebe ja so Formate wie zum Beispiel auch Hotel Matze, wo Menschen einfach von sich persönlich erzählen. Und deswegen freue ich mich einfach mega auf die Zeit jetzt mit dir und dass ich ein bisschen was von mir erzählen darf.
Ja, ich danke dir schon mal dafür. Ich freue mich auch, weil du auch einer der Menschen bist. Und ich sage das ja immer wieder, man hat mit so einem Podcast-Format jetzt nicht wahnsinnig viel Feedback so über die Kanäle. Aber ich bekomme immer wieder persönliche Nachrichten und Menschen, die mir schreiben, so wie du mal geschrieben hast, ich höre dich immer beim Joggen und finde es ganz cool, dass das Format auch eine gewisse Länge hat. Also scheinbar bist du ein ausdauernder Läufer dementsprechend oder hörst es auf zwei Sessions. Ja, und auch für das Feedback, was du mir gerade gegeben hast. Also vielen Dank schon mal dafür. Lieber Markus, ich beginne die eigentliche Heldenreise immer so in der ersten Phase des Bewusstseins. Also meistens so in dem Alter 5, 6, 7, wo man sagt, okay, da habe ich bewusste Erinnerungen an meine eigene Kindheit. Wie sieht's da bei dir aus? Wo startet so deine persönliche Heldenreise?
Ja, wo startet sie? Also ich bin momentan, und da bin ich auch aufgewachsen und lebe schon seit 46 Jahren im schönen Zusamtal. Genauer gesagt in Pfaffenhofen an der Zusam. Das ist ein kleines Dörfchen mit 950 Einwohnern. Hier bin ich aufgewachsen. Ich war noch nie weg von hier, also zumindest nie woanders gewohnt. Und bin ganz normal in die Grundschule gegangen, war zuvor in einem katholischen Kindergarten, also so richtig mit Nonnen. Das heißt, ich bin christlich aufgewachsen. Bin dann, glaube ich, mit 6, 7 sowas auch zu den Pfadfindern gegangen. Und war, glaube ich, schon immer jemand, der, ja, ich sag's mal, rastlos ist, der, ich würde es nicht sagen hyperaktiv, aber der immer irgendwelche neuen Herausforderungen gesucht hat Und es begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben und auch meine Kindheit, meine Jugend. Das heißt, ich war nicht nur bei den Pfadfindern, sondern ich war dann auch Kindermoderator bei einem lokalen Radiosender, Radio RT1 Nordschwaben, die immer sonntags eine Kindersendung machten, wo ich dann auch mitmoderieren durfte als Kind. Und ja, erinnere mich letztendlich an eine ganz schöne Kindheit, wie es auf dem Land so typisch ist, dass man sich dann nach der Schule mit seinen Freunden trifft. Das war bei uns hier im Ort ein kleines Bänklein, wo man sich immer getroffen hat. Und damals war es ja schön, es gab noch keine Handys, sondern man hat in der Schule vereinbart, wann und wo man sich trifft. Und das hat immer super funktioniert, kann man sich heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall an eine ganz tolle Kindheit und eine ganz tolle Jugend. Und muss auch dazu sagen, dass wir haben ja jetzt im Oktober nochmal Nachwuchs bekommen, meine Frau und ich. Und zum einen ist das schön. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt unseren kleinen, den Niklas, so sehe, reflektiere ich und erinnere mich selber auch an meine Kindheit. Also klingt das irgendwie blöd, aber wenn ich hier unseren Kleinen sehe, der hier in seinem Schlafanzug abends liegt, dann kommen mir irgendwie so im Hinterkopf die Erinnerungen, wie es bei mir damals so war. Das ist irgendwie ganz verrückt, aber es kommt mir so vor, wie wenn ich mich selber an meine Babyzeit erinnern würde.
Und wenn du jetzt so ein bisschen schaust, okay, Pfaffenhofen, Schule, Kindergarten, das klingt alles sehr nach behütet sein. Wie war denn die Situation bei deinen Eltern, sofern du das erzählen willst? Also vor allen Dingen interessiert mich immer, welche Werte und welche Prägungen haben die mitgegeben? Oder was glaubst du, was haben sie dir mitgegeben? Und wie ist es jetzt bei dir? Du bist ja nun A, die Perspektive Kind im Blick, mit Blick auf deine Eltern, aber B, natürlich auch Vater mit Blick auf deine Kinder. Würdest du sagen, du bist da ähnlich oder wie hat sich das weiterentwickelt?
Also mein Vater war Verwaltungsbetriebswirt bei der Deutschen Bahn. Meine Mutter war Hausfrau. Ich würde sagen, ich bin sehr behütet aufgewachsen, habe auch viele Freiheiten von meinen Eltern bekommen. Die haben mir viel Vertrauen geschenkt und hat letztendlich auch dazu geführt, dass ich schon mit 19 dann zu Hause ausgezogen bin und da weiter die Freiheit gesucht habe. Aber auch da sehe ich viele Parallelen, zum Beispiel unserem zweiten Sohn, der jetzt 10 geworden ist und der jetzt mit 10 anfängt, sozusagen sich schon ein bisschen abzukapseln und jetzt von sich aus gesagt hat, er möchte jetzt dem Fischereiverein im Ort beitreten, was für mich ein bisschen komisch war, weil bei uns in der Familie keiner was mit Fischen zu tun hat. Aber auch da ist es so, dass ich da viele Parallelen zu mir sehe, weil es bei mir ähnlich angefangen hat, dass ich dann auch so mit 9, 10 dann selber Dinge in die Hand genommen habe, wo ich gesagt habe, das möchte ich jetzt einfach. Das fing zum Beispiel ganz komisch damit an, dass ich Kugelschreiber sammeln wollte. Und das müsste auch so mit 9, 10 gewesen sein und damals auch eine der größten Kugelschreibersammlungen in Deutschlands hatte. Das waren über 20.000 Kugelschreiber. Und ich damals schon so weit war, um sozusagen da Werbung in eigener Sache zu machen. Das heißt, ich habe damals TV-Produktionen angeschrieben, Radioproduktionen und war dann sogar eingeladen bei Sat.1 Frühstücksfernsehen mit der Sammlung. Ich war bei Wempi auf RTL 2, ich war im Bayerischen Fernsehen, ich war bei ganz vielen Radioformaten, in ganz vielen Zeitschriftenformaten. Und das war alles initial von mir damals im Kindesalter. Das heißt, ich habe damals scheinbar schon Medienformate irgendwie unterbewusst geliebt, genauso wie das Radiomoderatoren. Und diese ganzen Phasen, die ich hatte, ob es jetzt Pfadfinder war, ob es jetzt eben diese Kugelschreibersammlung war oder auch viele andere, die habe ich irgendwie alle immer sehr exzessiv ausgelebt. Also es gab irgendwie nichts, was ich irgendwie so halbherzig gemacht habe, sondern irgendwie alles, was ich gemacht habe, habe ich immer mit Vollgas vorangetrieben. Und das begleitet mich irgendwie schon mein ganzes Leben.
Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Wesenszug von dir und auch so kenne ich ihn auch in Alexander. Ihr beide habt ja X-Post, so kannte ich es damals noch, 360 gegründet. Genau, und das ist eigentlich auch so ein bisschen sinnbildlich, wenn ich jetzt die Werte übertrage auf heute, dann glaube ich auch, dass ihr Menschen seid, die alles sehr naja, sehr innovativ, aber sehr mit Vollgas nach vorne machen. Also wenn dann eine Entscheidung getroffen ist, dann wird die auch durchgezogen. So kenne ich euch ja auch. Also ist interessant, die Werte. Glaubst du, dass dieses Selbstständigsein, dieses schon Medienformate ausprobieren, auch dieses nach außen gehen, so ein bisschen, ich sag mal, im besten Sinne Rampensau schon zu sein als Kind, dass das in deiner DNA steckt oder ist das irgendwie eine Vererbungssache?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist eine Mischung. Einerseits vielleicht dadurch, dass mir meine Eltern eben sehr viel Freiheit gegeben haben und ich die dann vielleicht auch positiv genutzt habe und aber vielleicht auch unterbewusst bestimmte kreative Dinge hatte, die ich ausleben konnte. Also sei es als Radiomoderator, wo ich mich ja auch proaktiv dann ans Radio gewendet habe mit 7 oder 8, wo ich da angerufen habe und habe gesagt, braucht ihr einen Kindermoderator für eure Kindersendung? Oder dann eben mit der Kugelschreibersammlung aktiv bei den Fernsehformaten mich sozusagen beworben habe. Ich glaube, das hat unterbewusst schon in mir gebrodelt und dadurch, dass ich eben viele Freiheiten hatte und da meine Eltern nicht irgendwie gesagt haben, was machst du da jetzt von Quatsch und mach doch erstmal deine Schule oder andere Dinge richtig, war das, glaube ich, schon, denke ich mal, Teil meiner DNA, obwohl meine Eltern ja jetzt nicht klassische Unternehmer sind oder auch jetzt nicht irgendwie kreativ veranlagt sind, aber scheinbar hat das irgendwie in mir geschlummert, kann man, glaube ich, schon so sagen, ja.
Also klingt zumindest so, genau. Wie hat sich denn die Karriere in Anführungszeichen, dein Leben dann weiterentwickelt? Also Grundschule in Pfaffenhofen vermute ich mal oder in der nächsten Kreisstadt dann?
Wie genau, also die Grundschule war Gott sei Dank auch hier in Pfaffenhofen. Das heißt, ich konnte jeden Tag zu Fuß hingehen.
Ist das heute noch so, wenn ich fragen darf?
Ja, ist heute noch so, was natürlich cool. Schön für unseren Sohn ist, dass er auch zu Fuß hingehen kann. Und damals ging man ja noch bis zur 6. Klasse in die Grundschule. Das heißt, erst in der 7. Klasse ging man dann in die nächsthöhere Schule. Das war dann bei mir die Realschule. Die war dann ungefähr 10 Kilometer von hier entfernt. Da fuhr ich dann mit dem Bus hin. Dort war ich dann 4 Jahre. Und wir hatten vor 2 Wochen 30-jähriges Klassentreffen. Und ich muss sagen, das war so toll, weil wir damals so ein eingeschworener Haufen waren. Wir waren ja 4 Jahre sozusagen jeden Tag in der Schule zusammen und wir waren nur 19 Schüler in der Klasse. Und als wir uns vor 2 Wochen wiedergesehen haben, das war für mich so ein vertrauensvolles, gemeinsames Gefühl, so eine Wärme, die ich da gespürt habe. Und es war einfach auf jeden Fall eine tolle Zeit. Also ich habe da viele Anekdoten gehört, dann an die ich mich gar nicht mehr erinnert habe, wie dass wir zum Beispiel gemeinsam uns geweigert haben, eine Probe zu schreiben, weil dieser Stoff, der dort abgefragt wurde, vorher nicht richtig vermittelt wurde. Und dann hat die Klasse einfach spontan entschieden, wir schreiben diese Probe nicht und alle haben gleichzeitig mitgemacht. Es hätte dann für den Lehrer eine Möglichkeit gegeben, jedem eine 6 zu geben, aber dann wäre er natürlich vor dem Rektor schlecht dagestanden. Deswegen hat er dann die Probe einfach verschoben und wir durften die dann nachschreiben. Es war nur ein tolles Erlebnis, aber wir hatten damals einfach eine ganz tolle Zeit und das ist mir vor 2 Wochen beim Klassentreffen nochmal bewusst gewesen. Und
habt ihr euch da zum ersten Mal? Das waren
die nächsten 4 Jahre sozusagen meiner Kindheit.
Habt ihr euch da zum ersten Mal wieder getroffen oder macht ihr das regelmäßig?
Wir machen das tatsächlich regelmäßig, also es war jetzt nicht zum ersten Mal, aber das 30-jährige Klassentreffen und das 20-jährige und das 10-jährige wird bei uns von der Schule organisiert. Das heißt, da haben sich dann auch alle Parallelklassen von damals getroffen. Das heißt, dort haben wir dann nach 10 Jahren auch die Schüler der Parallelklassen endlich mal wieder getroffen. Ja, cool. Aber die Schüler, mit denen ich tagtäglich zusammen war, da treffen wir uns tatsächlich regelmäßig. Aber trotzdem ist es jedes Mal immer wieder eine sehr schöne Erfahrung.
Frage, zweigeteilte Frage. Wenn ich den 16-jährigen Markus fragen würde, ich glaube, mit 16 geht man von der Realschule ab, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe, so ungefähr. Was wirst du mal beruflich machen? Was hätte der mir geantwortet?
Das ist eine sehr gute Frage, weil damals in der Realschule gab es so einen Berufsinformationstag. Und der erste Berufsinformationstag war, glaube ich, direkt in der 7. Klasse. Und da kam so ein Bus vom Arbeitsamt und da konnte man sich verschiedene Berufe raussuchen. Und das Erste, was ich mir rausgesucht habe, war Gerüstbauer, weil es nämlich für diesen Beruf damals das meiste Lehrgeld gab. Also absoluter Quatsch eigentlich. Aber Gott sei Dank habe ich mich dann nicht für Gerüstbauer entschieden, sondern letztendlich habe ich mich dann beworben als Kaufmann. Und muss sagen, ich hatte jetzt nicht das beste Zeugnis, sondern ich hatte so einen 3er-4er-Schnitt. Ich musste damals 40 Bewerbungen schreiben, um dann eine Lehrstelle zu bekommen. Habe angefangen mit Bankkaufmann, dann habe ich mich beworben für einen Industriekaufmann, dann für Einzelhandelskaufmann und letztendlich nach der 40. Bewerbung habe ich dann eine Ausbildungsstelle bekommen als Bürokaufmann.
Okay. Und zweiter Teil der Frage, wenn ich deine Schulkollegen damals gefragt hätte, so mal zwei Mädels, zwei Jungs aus deiner Klasse, was wird denn der Markus später mal machen? Was glaubst du, wie hätten die dich eingeschätzt? Kaufmann?
Ich glaube, dadurch, dass die ja wussten, dass ich so umtriebig bin und so kreativ bin und das mit der Kugelschreibersammlung gemacht habe, hätten die mich, glaube ich, schon eher im Medienbereich zugewiesen, weil ich damals auch, sag ich mal, kein Nerd war, aber wir hatten damals in der Schule auch Wahlfächer und das war bei mir die Programmierung. Das heißt, wir haben damals in der Realschule schon Programmierung gelernt mit GV Basic und ich hatte damals auf meinem Nachbar schon einen Computer. Der erste war der Atari 800 XL, der nächste war dann der Schneider Euro PC. Und ich war damals schon einer, der während der Schulzeit da sehr viel mit dem Computer experimentiert habe, programmiert habe. Ich war einer der wenigen, der nach der Schule immer die Computerbild gelesen habe. Das heißt, die haben damals schon, glaube ich, gemerkt, dass ich da sehr umtriebig bin, sehr nerdig bin. Deswegen hätten die mich, glaube ich, schon eher diesem Medienbereich zugeordnet.
Okay. Cool, das kommt ja irgendwie auch schon, das passt schon alles sehr gut zusammen. So diese Mediengeschichte plus so ein bisschen Computer-Nerdy, was ja Affiliate Marketing auch immer so ein bisschen mitschwingt im Affiliate Marketing, finde ich schon sehr, sehr cool. Ja, schön. Wir machen jetzt sozusagen am Ende der Realschule bei dir jetzt erstmal einen Break und gehen in die Schnellfragenrunde. Du kennst das ja schon, du hast das Briefing ja bekommen. Ich habe natürlich noch ein, zwei andere Fragen mit reingemischt, damit du so ein bisschen Adrenalin auch hast, sozusagen. Ich hätte aber noch eine Frage zu den anderen Sachen. Sat1, Radio RT1, Nordschwaben. Gibt es da noch irgendwas? Kann man da den Markus Kellermann der Jugend noch sehen irgendwo?
Also zum einen habe ich die Radioaufnahmen damals nach wie vor auf Kassette. ich habe die leider noch nicht digitalisiert. Was ich allerdings digitalisiert habe, waren die ganzen Fernsehaufnahmen. Die hatte ich als Videokassette und habe die vor ein paar Jahren mal digitalisiert auf USB-Stick. Aber die gibt es, glaube ich, nirgendwo im Internet zu finden.
Okay, das wäre mal eine Rechercheaufgabe.
Damals gab es noch keine Mediatheken.
Sollte man mal perplexen, wie ich gerade gelernt habe, heißt das.
Wäre mal interessant, ob es das irgendwo zu finden gibt. Ja,
okay. Gut, mein Lieber, dann gehen wir mal in die Schnellfragerunde. Und die beginnt mit der Frage, hast du ein Lieblingsbuch und wenn ja, welches?
Ich hätte sogar zwei, die ich auch gerne empfehlen würde. Also zum einen bin ich ja großer Comedy-Fan und lese alles von Tommy Jaud. Also so einfache Bücher wie Vollidiot, Millionär, Resturlaub, also alles, wo es irgendwas zum Lachen gibt. Aber die Bücher, die ich gerne empfehlen würde, war eines der ersten Fachbücher, die ich Ende der 90er gelesen habe. Und zwar ist das von der Kerstin Friedrich und heißt das neue 1x1 der Erfolgsstrategie, IKS-Strategie. Und zwar geht es darum, dass, also die IKS-Strategie ist die engpasskonzentrierte Strategie. Da geht es darum, dass man sich auf ein bestimmtes Thema konzentriert, wo es einen Bedarf gibt für eine ganz spitze Zielgruppe. Und diese Philosophie, die ich da Ende der 90er gelesen habe, die zieht sich eigentlich auch durch mein ganzes Leben. Das heißt, viele Dinge, die ich sowohl beruflich, aber auch privat mache, zielen darauf ab, dass ich versuche, mich auf ein Thema zu spezialisieren, wo ein Bedarf da ist, wo ein Need da ist, wo es eine ganz spitze Zielgruppe gibt. Und da habe ich sehr viel aus diesem Buch gelernt und kann das auch nur wärmstens empfehlen, weil es mich in meinem Berufsalltag eigentlich immer auch unterbewusst begleitet hat. Und das zweite Buch, das ich letztes Jahr gelesen habe und was mich sehr nachdenklich gestimmt hat, ist 25 letzte Sommer von Stefan Schäfer. In dem Buch geht es darum, dass zwei unterschiedliche Männer mittleren Alters, ich glaube, es sind beide so 55, einer ist ein Manager aus der Großstadt, der am Wochenende in sein Landhaus fährt und doch zufällig einen Landwirt kennenlernt, der ähnlich alt ist wie er. Und die beiden Typen sind komplett unterschiedlich und lernen sich dort eben kennen und schließen sozusagen Freundschaft. Und im Laufe dieses Wochenendes philosophieren sie immer mehr und kommen dann irgendwann zu dem Punkt, dass sie sagen, sie sind jetzt beide 55 und haben, durchschnittlich lebt der durchschnittliche deutsche Mann, wird er ja 80 und kommen dann zu dem Schluss, dass sie eigentlich nur noch 25 Sommer vor sich haben. Und wenn man das sieht, dass es eigentlich nicht nur 25 Jahre sind, was sich ja viel mehr anhört, sondern nur noch 25 Sommer vor sich hat, lernen diese beiden Männer eben ja kennen, dass die Zeit eben sehr wertvoll ist und dass man jeden Augenblick eigentlich nutzen sollte und dass 25 Sommer eigentlich gar nicht mehr so viel sind, sondern dass man sich auf das Wesentliche konzentrieren sollte, dass man jeden Augenblick genießen sollte. Und das hat mich sehr nachdenklich gestimmt, weil ich jetzt ja auch schon 46 bin. Das heißt, bei mir ist es nur noch 36 Sommer und das ist eigentlich gar nicht mehr so viel, wenn man das so reflektiert. 36 Jahre würde man sagen, ja, da kann man ja noch viel machen, das kann man hinausschieben. Aber wenn man reflektiert und denkt, in meinem Fall ist nur noch 36 Sommer, bis ich 80 bin, da überlegt man sich, oder in meinem Fall schon ganz genau, okay, was bedeutet das eigentlich für mich? Ist Arbeit so wichtig? Was ist eigentlich im Leben wichtig? Wer sind die wahren Freunde? Was möchte ich eigentlich noch alles machen? Was möchte ich noch alles erreichen? Und das wurde mir in diesem Buch ganz bewusst. Und deswegen ist es eines meiner Lieblingsbücher, was ich auch schon sehr vielen Freunden empfohlen habe.
Wow, also ganz ganz tolle Erkenntnisse. Und ich finde das auch, also das Buch kannte ich nicht, aber das werde ich auf jeden Fall auch lesen. Finde solche Nachdenken oder solche Überlegungen auch immer total spannend. Ich mache es persönlich übrigens so, dass ich immer hochrechne, also wenn ich jetzt zum Beispiel noch 30, 35 oder 20, 25 Sommer hätte, wie alt sind dann meine Kinder? Ich weiß ja, wie alt ich jetzt bin, ja. So, du bist jetzt 46, wenn du jetzt noch 36 Sommer hättest, dann wäre dein jüngstes Kind, was im Oktober geboren ist, deutlich jünger als du jetzt, wenn du nicht mehr da bist. Ja? Und das sind so die Momente, wo mir immer klar wird, wie wertvoll Zeit ist. Ja? Also das ist schon echt interessant und deswegen auch ein toller Buchtipp. Danke dafür. Jetzt bist du ja Chef einer Agentur, die du gegründet hast, hatte ich ja eingangs schon gesagt mit Alexander, die ich als X-Post 360 kenne, die heißt mittlerweile aber anders. Vielleicht magst du da ganz kurz mal einen Einschub machen, einfach damit wir das mit dem Namen mal vom Tisch haben.
Genau, die heißt mittlerweile MyX-Post 360, was daher kommt, dass wir uns vor 2 Jahren einer Agenturgruppe angeschlossen haben. Die heißt eben My, Marketing Automation Intelligence, und deswegen jetzt der neue Name MyX-Post 360. Das heißt, es ist ein Netzwerk aus 9 Agenturen, die sich da zusammengefunden haben. Und da haben wir uns eingebracht und deswegen jetzt sozusagen der neue Name.
Okay, jetzt ist es ja eine sehr große Agentur. Und aus meiner Perspektive, ich weiß nicht, wie lange wir zwar uns jetzt schon persönlich kennen, ich würde mal sagen so 10 Jahre ungefähr. Irgendwann sind wir uns mal über den Weg gelaufen und so, sozusagen verfolge ich von außen auch euren Weg und höre immer mal sowas. Jetzt muss man dazu sagen, Performance Marketing ist tatsächlich nicht meine Domäne, aber ich kriege natürlich trotzdem immer mit, was so läuft, so ungefähr zumindest. Und jetzt habe ich ja mitbekommen, was für ein enormes Wachstum ihr auch hingelegt habt und wie ihr strukturiert auch gewachsen seid. Ich habe das auch immer verfolgt und war ja auch öfter schon mit dem Alexander im Podcast als Gast zusammen und so, wo es um genau diese Themen ging, Hierarchien, Unternehmenshierarchien und so, wie strukturiert ihr das gemacht habt. Jetzt möchten wir aber heute ja über dich reden und über deine Heldenreise. Und jetzt ist es CEO so einer großen Agentur mit, schlag mich, 130 Leuten oder wie viele seid ihr?
Das sind knapp 100 Leute.
Also knapp 100 Leute.
Also haben wir 100
roundabout
Leute bei der Mai-Gruppe.
Okay, also mit roundabout 100 Leuten, die du zu verantworten hast, wie genau die Struktur ist, ist jetzt auch an der Stelle egal, weil es sind sehr, sehr viele Menschen. So, darum geht's, ja. Das bedeutet ja sehr viel Verantwortung, sehr viel Last, aber auch sehr viel Kreativität, die von dir abverlangt wird. Jetzt bist du ja ein sehr kreativer Mensch, das haben wir ja schon rausgearbeitet. In deiner DNA, glaube ich, ist sehr viel Kreativität und Impulskraft und nach vorne gehen mit drin. Trotzdem habe ich die Frage, die nächste Schnellfrage, hast du einen Ort, der dich am meisten inspiriert, also wo du sagst, wenn ich mal so voll bin im Kopf, ich einfach mal Zeit für mich brauche, da bin ich dann an dem und dem Platz.
Also ich bin als Sternzeichen Wassermann und ich liebe eigentlich 2 Orte. Das eine ist das Meer und das andere sind die Berge. Und an beiden Orten, wenn ich bin, also sowohl, wir sind oft in Spanien, in Mallorca am Meer, als auch wenn ich in den Bergen beim Wandern bin, auf dem Gipfelkreuz, sind es Orte, die mir innerlich eine gewisse Wärme bieten und wo ich kreativ bin und wo ich auf andere Gedanken kommen kann. Und wo ich dann oftmals, gerade wenn ich länger dort bin, auch Notizzettel dabei habe und einfach vor neuen Ideen explodiere und mir die aufschreibe. Und diese beiden Orte, also sowohl das Gipfelkreuz auf den Bergen als auch am Strand vor dem Meer, sind Orte, die mich inspirieren.
Schön. Hast du ein Lieblingsessen?
Schnitzel mit Pommes. Ganz kurz.
Ganz klassisch. Es kommt deine Frau fein raus. Seid ihr so traditionelle Esser zu Hause, so bayerische Kost oder?
Ja. Also meine Frau kocht mittags immer und abends gibt es bei uns immer ganz klassisch Brotzeit. Und ja, eigentlich ganz traditionell, ja.
Bist du eigentlich im Homeoffice meistens oder wie gestaltest du deinen Arbeitsweg?
Ich bin tatsächlich 2 bis 3 Tage in der Woche im Homeoffice und den Rest dann in Augsburg in unserem Büro.
Okay. Jetzt bekommt man ja im Laufe seines Lebens, und mit 46 hast du ja auch schon einen Weg, auch als Unternehmer, den du gegangen bist, aber auch als junger Mensch ohne unternehmerischen Hintergrund, bekommt man oft Ratschläge. Von älteren Menschen meist oder von Mentoren. Gibt es denn so einen Ratschlag, von dem du sagst, das ist meine Nummer 1? Den gebe ich auch gerne. Ich frage an der Stelle auch immer gerne Menschen, die Kinder haben. Was würdest du deinen Kindern raten oder würdest du denen deinen Kindern sagen?
Also der Tipp wäre auf jeden Fall, niemals aufzugeben. Und der kommt unter anderem daher, ich habe mit 10 Jahren mit Taekwondo begonnen. Macht es bis heute, also seit mittlerweile 36 Jahren, was eine sehr, sehr lange Zeit ist, eine Sportart zu machen. Und diese Sportart hat mir viele Werte mitgegeben, die mich, glaube ich, auch mitgeprägt haben. Das sind Werte wie Respekt, Disziplin, Aufmerksamkeit, Durchhaltevermögen, Mut, Freundlichkeit. Das sind so klassische Werte, die man im Kampfsport beigebracht bekommt und verinnerlicht. Und ein Teil von Taekwondo ist auch, dass man sich regelmäßig weiterentwickelt und Prüfungen ablegt, Gürtelprüfungen. Und da gab es auch die ein oder andere Prüfung, die ich eben nicht geschafft habe. Und mein Großmeister, der Heinrich Magosch, der eben seit 35 Jahren, was eben auch eine sehr lange Zeit ist, also 36 Jahre sind es mittlerweile, eben mein Trainer ist, hat mir da immer mit auf den Weg gegeben, niemals aufgeben, sondern einfach weiterarbeiten und die Prüfung wiederholen. Und dieser Tipp, mach weiter, stehe auf, wenn du was nicht geschafft hast, arbeite weiter an dir, mach das Beste draus. Diese Empfehlung hat mich geprägt und würde ich auch jedem so weitergeben.
Später im Verlauf des Gesprächs, in meinem Skript steht irgendwann, wie gehst du mit Krisen um? Weil ich auch gerne tatsächlich über Krisen oder Momente mit Menschen spreche, die nicht so geradlinig nach oben gehen. Gerade die Leute, die hier im Podcast sind, sind ja häufig auch Menschen, die mir deswegen auffallen, weil sie sehr erfolgreich sind, so wie du jetzt. Und sicherlich gab es in deinem Leben auch Momente, die nicht so erfolgreich waren. Ist das so eine Schlüsseldisziplin, damit so Kriterien oder mit so Krisen umzugehen, die man auch im Sport dann lernt? Meinst du, das hat dir da geholfen, Taekwondo sozusagen als Transportmittel zu nehmen, dass du siehst, okay, wenn ich dranbleibe, wenn ich konsequent bin, wenn ich mich von Niederschlägen nicht, im wahrsten Sinne des Wortes Niederschlägen, nicht entmutigen lasse, dann mache ich weiter. Ist das auch eine Eigenschaft, die dich als Unternehmer geprägt hat?
Zum Teil ja. Ich muss aber auch sagen, ich glaube sehr an das Schicksal. Also ich hatte zum Beispiel 2005 oder 2006 war bei mir ein absolutes Schicksalsjahr. Das war ein Jahr, wo angefangen hat mit einem Kreuzbandriss für mich, mit OP und allem drum und dran. Kurz danach hatte ich einen schweren Autounfall, das heißt, ich fuhr auf der Bundesstraße, mir gegenüber kam ein LKW und auf der Höhe des LKWs kam direkt danach ein Kleinbus, der rausgezogen ist und frontal in mich reingefahren ist. Und ich stieg so gut wie unverletzt aus dem Auto raus, aus dem Fenster, was natürlich komplett kaputt war. Es war total schade, das Auto, weil er frontal in mich reingefahren ist. Es war genau in dem Moment ein Notarzt da, der eben auch in dieser Autokolonne dabei war, der mich untersucht hat und der festgestellt hat, mir fehlt eigentlich nichts außer Prellungen. 4 Wochen später fuhren wir mit Freunden auf der A7 und uns hat es mit 200 km/h den hinteren Reifen zerrissen. Wir sind abgehoben mit dem Auto und kopfüber im Wald gelandet. Wir sind nicht in die Bäume geflogen, sondern zwischen den Bäumen gelandet. Und von 4 Autoinsassen ist außer Prellungen und leichten Brüchen niemand was passiert. Und da habe ich festgestellt, also so viel Glück kann man eigentlich gar nicht haben, sowas, so viele schwere Unfälle zu überleben. Und deswegen, seitdem glaube ich irgendwie an Schicksal, dass ja alles sein muss, so wie es ist, alles sein Ende hat, dann wenn es sein muss. Und deswegen glaube ich ganz fest an so Dinge, übersinnliche Dinge wie Schicksal. Und das hat mich auf jeden Fall auch sehr geprägt, ja.
Würdest du sagen, dass du ein spiritueller Mensch bist?
Ja, also ich muss sagen, ich setze mir jedes Jahr gewisse Ziele, Visionen. Und das mache ich seit über 20 Jahren. Das heißt, ich gehe immer an kurz vor Silvester her, nehme mir so einen DIN A3-Zettel und schreibe mir bestimmte Ziele auf, die ich im Laufe des Jahres erreichen möchte. Das sind berufliche Ziele, das sind vielleicht sogar Umsatzziele, das sind sportliche Ziele, das sind private Ziele und spirituell in dem Sinne, dass ich an das Universum im eigentlichen Sinne irgendwie glaube. Das heißt, ich glaube daran, dass wenn man Dinge manifestiert, dass man die erreichen kann. Und es war bei mir eigentlich schon immer so, dass wenn ich mir die Ziele aufgeschrieben habe und die verinnerlicht habe, manifestiert habe, dass ich die zu 80% erreicht habe. Und das gilt auch im Beruflichen so. Also wir haben oft mit der Agentur Ziele definiert, Abteilungsziele definiert, die niedergeschrieben und haben die zum Großteil erreicht. Und ich glaube einfach an eine gewisse unerklärbare Möglichkeit des Universums, dass wenn man Dinge ganz fest sich einprägt und definiert, dass man die auch erreichen kann. Das ist schwer zum Beschreiben, aber das ist die einzige Erklärung, die ich habe, warum ich bestimmte Ziele, die ich mir ganz fest einpräge und vornehme, auch immer wieder erreiche.
Du hast ganz am Anfang gesagt, dass du in einem katholischen Kindergarten warst mit Nonnen. Glaubst du, dass diese Impulse oder dass diese Zeit dich da auch ein Stück weit geprägt hat, oder ist das auch eher so eine intrinsische Sache, die in dir drin ist einfach?
Kann ich dir gar nicht so bewusst sagen. Also was ich sagen kann, dass ich auf jeden Fall sehr sozial engagiert bin, wo ich auch nicht genau weiß, wo es herkommt. Also wie gesagt, angefangen bei den Pfadfindern bis heute, dass ich jeden Monat für die Tafel fahre, ehrenamtlich, um Essen einzusammeln. Und unterbewusst schlummerte scheinbar in mir, dass ich irgendwas geben möchte. Also, dass ich der Gesellschaft irgendwas wiedergeben möchte. Also, ich spende auch ganz viel, möchte gar nicht so viel dazu sagen. Aber irgendwie habe ich so eine soziale Ader. Aber da kann ich dir gar nicht sagen, wo die herkommt. Es kann natürlich sein, dass das, und ich mich vielleicht nicht daran erinnern kann, dass das vielleicht auch bestimmte Werte waren, die in diesem christlichen Kindergarten auch vermittelt wurden. Das kann natürlich sein.
Also ich habe dafür eine Erklärung, und der Podcast dient ja auch zum Austausch, deswegen erzähle ich dir das mal. Ich habe einen guten Freund vor vielen Jahren kennengelernt, der war Coach. Und Coach ist bei mir immer so ein Ding, wenn ich höre, ist jemand ist Coach, gingen bei mir immer erstmal die Alarmglocken an, beziehungsweise so eine intrinsische Abneigung, weil Coach, ich konnte damit irgendwie nichts anfangen, was eigentlich völlig bescheuert ist, aber egal. Er hat mich auch nicht gecoacht in dem Sinn, sondern er war Kunde bei uns in der Agentur, und er hat mir was erzählt, dass er nach der 7-Sekunden-Regel lebt. Und die 7-Sekunden-Regel bei ihm bedeutete, und 7 Sekunden standen als Synonym für einen sehr kurzen Zeitraum, das können auch 20 Sekunden oder 30 sein, aber er sagt, meistens nach 7 Sekunden weißt du in deinem Leben immer, egal was du machst, privat, geschäftlich, Liebe, Fußballverein, whatever, ja, du siehst das, du erkennst das, und in 7 Sekunden weißt du in dir drin schon, ob es gut ist oder nicht. Und es wird meistens dann gut, wenn die Menschen, die dir gegenüber sitzen, so eine Aura haben, und so ist das meine Erklärung. Also wenn ich spüre, der Mensch, der mir gegenüber sitzt, ist jemand, der mehr ins Universum zurückgibt oder mindestens die gleiche Menge, wie er bekommen hat. Also es ist so eine ähnliche Deutung, wie du sie hast, dass ich sage, alles ist in irgendeiner Form vorbestimmt, und ich versuche einfach mehr zurückzugeben und den nachfolgenden Generationen zu geben, als ich selbst bekommen habe. Und ich glaube, dann wären viele Probleme in der Welt gelöst. Aber ich glaube, es ist ein ähnlicher Deutungsansatz. Also sehr, sehr spannend, finde ich. Und ich finde es auch super spannend und super schön mit so erfolgreichen Menschen, wo man eigentlich ja nur ein Unternehmen sieht, das wächst irgendwie 20, 30, 50, 60, 80 Leute, und man hat dann erstmal so Geld im Kopf und Macht im Kopf und ja, Wohlstand im Kopf. Und eigentlich ist es immer wieder doch auch so das Reduzieren auf Werte, auf Achtsamkeit, auf Konsequenz, auf mit Niederschlägen umgehen. Also finde ich total schön, dass du da auch so offen bist. Da schon mal Dank für. Jetzt kommen wir aber trotzdem wieder zum profanen Alltag eines CEOs zurück. Welche App benutzt du am meisten?
Leider bin ich ein völliges Instagram-Opfer. Also ich werde da leider viel zu oft reingezogen, mich da zu verlieren in den Stories und WhatsApp, weil ich einfach in so vielen Gruppen drin bin. Das sind die beiden Apps, die ich da am meisten nutze, zum Leid von mir selber.
Wenn du bei Olympia als Sportler unterwegs wärst, gut, wäre wahrscheinlich Taekwondo, schätze ich jetzt mal, aber in welcher Sportart würden wir dich da sehen?
Auf jeden Fall Taekwondo. Also, wie gesagt, ich mache das schon so lange. Für mich ist das mehr als eine Sportart. Das ist ein Teil meines Lebens, muss man mittlerweile sagen, nach so langer Zeit. Es sind da so viele tolle Freundschaften entstanden. Ich habe allerdings auch schon so viele Sportler, Kameradinnen kommen und gehen gesehen in so vielen Jahren. Aber ich verbinde damit einfach so viel, nicht nur die Werte, sondern auch die Freundschaften, natürlich auch die Fitness, die man daraus zieht. Aber mir würde auch einfach was fehlen, wenn ich es nicht machen würde. Ich war jetzt natürlich so richtig sportlich eher dann im Jugendalter. Also ich war mal bayerischer Vizemeister, habe auch schon an bayerischen Meisterschaften teilgenommen. Aber es wäre Taekwondo auf jeden Fall, ja.
Jetzt würde ich noch mal eine Klammer machen in eine Zwischenfrage in die Schnellfragerunde packen, weil wenn ich das jetzt alles mal so zusammen beleuchte, was ich jetzt erfahren habe über dich und vieles davon wusste ich ja nicht. Also Taekwondo, du fährst für die Tafel, du machst Kampfsport, du gehst gern wandern, du liebst den TSV 1860 München, auch da werden wir gleich noch drüber reden. Du engagierst dich sonst noch ehrenamtlich, du bist CEO dieser Agentur, die sehr stark wächst und sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, du bist Familienvater. Ist Zeitmanagement eine wesentliche Eigenschaft, die du im Griff hast oder wie machst du das alles?
Das ist tatsächlich eine der meistgestelltesten Fragen, die ich die letzten 10 Jahre gehört habe. Wie schaffst du das alles? Und ich kann es dir nicht erklären, weil wenn man das rein faktenbasiert sich die Stunden aufschreiben würde, würde man wahrscheinlich zur Erkenntnis kommen, dass 24 Stunden nicht ausreichen. Aber nachdem viele diese Dinge Leidenschaft sind und mein Beruf, den ich ausübe, ist für mich kein Job, kein Beruf, sondern das ist für mich ein fließender Übergang zwischen Privatleben und der Umsetzung von Tätigkeiten im Berufskontext, ist keiner dieser ganzen Tätigkeiten und Dinge, die ich mache, und das sind ja noch viel mehr, wie die, wo wir es gerade aufgezählt haben, die irgendwie für mich eine Belastung wären, die mich jetzt irgendwie überfordern würden. Und ich habe auch das Glück, dass ich nie vor einer Situation stand, wo ich sagen würde, das ist vielleicht Burnout oder Depression oder sowas. Was ich allerdings damit in Verbindung bringe, dass ich den Ausgleich durch viel Sport habe. Und viel Sport heißt bei mir 5-mal in der Woche Sport treiben. Aber ich muss auch sagen, ich bin da sehr dankbar, auch meiner Frau, die mir da einfach auch sehr viele Freiheiten gibt und niemals was sagen würde, wenn ich jetzt dann abends ins Taekwondo-Training gehe oder wenn ich mal ein Wochenende auf ein Business-Seminar gehe oder sonst irgendwas, sondern die mich halt genauso kennengelernt hat vor fast 20 Jahren, wie ich bin, mit allen diesen Dingen, die ich da mache. Und deswegen schaffe ich das irgendwie, alles unter einen Hut zu bringen, obwohl ich auch weiß, dass das viel, viel, viel mehr ist, als andere Menschen machen. Ich kann es dir aber nicht erklären, wie ich das alles unter den Hut bringe. Es funktioniert einfach.
Musstest du irgendwann mal, also weil du sagst, und ich nehme dir das auch ab, und ich glaube auch, die Leute draußen hören das, dass das ja deine Leidenschaft ist. Also, dass du für die Tafel fährst oder Sport machst, läufst, also machst Taekwondo und läufst, machst 5-mal die Woche Sport. Musstest du irgendwann für diesen Business-Erfolg, den du ja hast und den ich immer wieder gerne auch nochmal reflektiere, weil das schon enorm ist, was ihr da in der Agentur auch leistet. Ich meine, ich habe eine ungleich viel kleinere Agentur gegründet und habe einen tollen Geschäftsführerkollegen und Gesellschafterkollegen, die das mittlerweile im Wesentlichen auch ohne mich machen, ja. Aber ich weiß, was das für eine Belastung ist. Das hört sich so an, ja. Wir sind halt gewachsen von 40, 50, 80 Leute, 100 Leute. Das ist eine enorme Energieleistung, die man da als Ruderer, als Captain vorne bringen muss. So. Und musstest du auf diesem Weg, sagen wir mal in den letzten 15 Jahren, irgendwas auch mal opfern, was du gerne leidenschaftlich weitergetan hättest? Oder konntest du wirklich alles, was du wolltest, immer umsetzen?
Ich musste tatsächlich nie was zurückstellen, irgendwelche Freunde enttäuschen, Familie enttäuschen. Man muss allerdings auch sagen, ich war ja bis 2012 7 Jahre lang bei einer anderen Agentur bei Explido als Angestellter. Bin doch dann raus, weil ich damals Verantwortung hatte für 30 Mitarbeiter und das damals nach 7 Jahren nicht mehr wollte, weil es mir nicht arbeitstechnisch zu viel war, sondern zu viel war, für so viele Menschen verantwortlich zu sein und so viele Menschen weiterzuentwickeln. Und ich dann 2012 den Entschluss getroffen habe, ich möchte das nicht mehr. Ich war dann, habe dann gekündigt, war dann 2013 ein Jahr lang selbstständig als Berater, habe so ein paar eigene Kunden beraten und es war eine ganz, ganz tolle Zeit, dieses eine Jahr, wo ich jeden Tag ohne Wecker aufgestanden bin, wo ich jeden Tag so in den Tag reingelebt habe. Wir hatten damals noch keine Kinder. Ich habe damals dann mittags für meine Frau gekocht, wenn sie nach Hause gekommen ist. Es war ein ganz tolles Jahr. Und dann war es allerdings, scheinbar hat es dann in mir geschlummert, dass mir das zu wenig ist. Und das hatte ich ja anfangs schon mal erwähnt, dass ich absolut rastlos bin und immer mehr machen möchte. Und dann in diesem Jahr 2013 kam dann irgendwann der Alex auf mich zu und meinte, er würde jetzt mit seiner Agentur, das waren damals 4 Mitarbeiter, er würde ein größeres Büro suchen und ob ich nicht Lust hätte, sozusagen mit meiner Unternehmensberatung, mit meiner One-Man-Show da mit reinzugehen, um sich gemeinsam einen Besprechungsraum zu teilen und ähnliches. Und die Idee fand ich charmant, weil ich habe ja alle meine Kunden von zu Hause aus betreut, hatte keinen Besprechungsraum oder sonst irgendwas. Habe das dann angenommen und wir haben dann in dem Zuge gleich gemeinsam eine GmbH gegründet, weil es irgendwie alles einfacher war, steuerlich und organisatorisch. Und hatten damals allerdings überhaupt nicht das Ziel, dann 2014 im Februar, als wir das gegründet haben, mit 5 Mitarbeitern, die der Alex mitgebracht hat, dass das Ganze so wächst. Das war überhaupt nicht der Plan, es gab ja auch keinen Businessplan. Sondern das wurde dann einfach, es kam von selber. Also wir waren dann auf einer Messe, da kam dann der erste große Kunde mit Norma dazu, dann kam mit Singapore Airlines der nächste große Kunde dazu und dann konnten wir weitere Mitarbeiter einstellen und dann waren wir irgendwann 10 Mitarbeiter und dann hat sich das Rad irgendwie immer schneller gedreht, wie es halt so ist und wir waren damals 2014 sicherlich auch in der Phase, wo Performance Marketing auch so seinen zweiten Frühling hatte und auch nochmal einen Boom hatte. Und dass das Ganze irgendwann mal auf 100 Mitarbeiter anwächst, war nie der Plan. Ich muss allerdings sagen, dass wir, und das war eines meiner Learnings aus den 7 Jahren bei Explido, wo ich ja damals als Mitarbeiter Nummer 12 angefangen habe und es waren 130, wo ich gegangen bin, dass es hilfreich ist, von Anfang an gewisse Strukturen zu haben und diese Strukturen nicht schmerzvoll nachziehen zu müssen. Das heißt, wir haben dieses Learning bei der Expose genutzt und sogar mit der kleinsten Abteilung mit einem Mitarbeiter schon einen Abteilungsleiter definiert. Und deswegen sind wir gewachsen mit bestehenden Strukturen. Und dass wir jetzt da sind, wo wir sind und ich nicht das Problem hatte, dass mich das Ganze irgendwie überlastet, ist dem geschuldet, dass wir mittlerweile 15 ganz, ganz tolle Führungskräfte im Unternehmen haben, die bei uns sämtliche Freiheiten haben, die alle unternehmerisch denken und die da einfach ganz viel Arbeit abnehmen und mir die Möglichkeit geben, am Unternehmen zu arbeiten, mich da selber zu entwickeln und die einfach ganz, ganz toll viele Themen übernehmen. Und diese Mischung aus strategischem Denken, Strukturen vorab zu definieren, einem dynamischen Wachstum und ganz tollen Menschen, die mich da unterstützen, haben dazu geführt, dass ich das irgendwie alles schaffen konnte. Hm.
Ich habe neulich einen Post gesehen von euch, von eurem Führungskräfte-Meeting. War auch ein sehr schöner Post, so rund. Und auch das Foto war sehr authentisch, wirkte sehr authentisch, wirkte null gestellt oder so. Ne? Also das war beeindruckend. Du hast gesagt, du machst 5-mal in der Woche Sport. Übrigens an der Stelle unbekannterweise mal Respekt an deine Frau, weil man sagt ja sowieso hinter jedem starken Mensch steht in der Regel ein starker Partner, wie auch immer gelagert geschlechtlich, ja. Aber deine Frau, glaube ich, die fängt da auch echt super viel ab, wenn man das so hört, ne. Also das schon mal Respekt über den Äther an sie, ohne dass wir uns kennen. Vielleicht lernen wir uns irgendwann mal kennen, hoffentlich. Du hast gesagt, 5-mal Sport machst du. beim Taekwondo ist es ja sozusagen kein Mannschaftssport, ein 1-gegen-1-Sport oder ein gemeinschaftliches. Beim Laufen bist du alleine. Ist das wichtig für dich, ab und zu auch mal alleine zu sein? Weil ich glaube, du bist ja jemand, der eigentlich, wenn ich mir das so anhöre, 24 Stunden am Tag Trubel um sich rum hat. Familie, Agentur, Geschäftskunden, Fans, Szene, Tafel, Taekwondo. Gibt es so diese Oasen und ist das Laufen für dich auch eine Oase des Alleinseins?
Ich glaube, ich möchte gar nicht allein sein. Also selbst beim Joggen ist es so, dass ich zwar ab und zu alleine jogge, aber meistens doch mit einem Freund gemeinsam jogge, was oftmals den Nachteil hat, dass wir nach dem Joggen, vor allem im Sommer, dann nochmal zusammensetzen und nochmal zwei Weißbier trinken, wo man sich denkt, das war das Joggen eigentlich völlig umsonst. Aber ich bin überhaupt nicht der Mensch, der alleine sein möchte. Und selbst wenn ich beruflich unterwegs bin und dort in einem Hotel bin, dann fällt es mir schwer, dann irgendwie abends allein im Hotelzimmer zu sein. Also eigentlich brauche ich den Trubel und brauche immer jemand um mich rum. Ich brauche Gesellschaft, bin ein sehr geselliger Mensch und ich möchte nicht allein sein. Ich brauche immer irgendwie jemand um mich rum.
Spannend. Nächste Schnellfrage. Wenn du morgens aufstehst, was ist so der klassische Ablauf? Bist du eher so ein gut, dass ich meine Frau habe und die sich um die Kinder kümmert und ich fange so um 8 Uhr richtig an? Oder bist du um 6 Uhr schon am Start? Was bist du für ein Typ?
Ich bin zum einen ein absoluter Routinemensch, sehr strukturiert. Das heißt, ich gehe eigentlich fast jeden Tag, 7 Tage zwischen 11 und 12 abends ins Bett und wache eigentlich jeden Tag zwischen 6 und 7 auf ohne Wecker. Und auch da bin ich meiner Frau sehr dankbar, dass sie sich in der Früh um die Kinder kümmert. Ich zwar dann auch fast zeitgleich mit aufstehe und wir dann manchmal gemeinsam mit frühstücken, manchmal ist der Sohn dann schon auf dem Weg zur Schule. Aber für mich ist auch da Routine enorm wichtig. Das heißt, der Tagesablauf ist eigentlich jeden Tag ähnlich. Ich stehe auf, gehe ins Bad, sag Alexa, spiel Nachrichten. Danach sage ich, Alexa, spiel Radio Bollerwagen, weil da einfach gute Laune Musik für mich kommt. Dann gehe ich duschen, dann stehe ich auf, lese meine Zeitung, trinke 1,5 Liter Wasser, was für mich auch eine Routine geworden ist. Ich stelle mir da eine Flasche Volvic hin und die trinke ich nach und nach aus. Esse mein Schwarzbrot mit Honig und dann fängt eigentlich der Alltag bei mir an. Und der Alltag schaut so aus, dass es auch zu meiner Routine gehört, dass ich immer Sonntag und Dienstagabend ins Taekwondo-Training gehe und Montag und Freitag vor der Arbeit ins Fitnessstudio gehe. Und wenn eins davon mal nicht passt, weil ich irgendwo anders bin, dann bin ich schon ungeduldig und dann stimmt bei mir schon wieder irgendwas nicht. Also Routine ist für mich ganz wichtig.
Okay. Übrigens, wenn du das Radio Bollerwagen erwähnst, ich habe mich auch immer gesehen nach dem Sender, deswegen hau ich auch mal einen Shoutout raus, nach dem Sender, der irgendwie immer gute Laune macht, mir. So, ich habe immer schon geträumt von der Nachrichtensendung, nur Good News oder sowas, ja, also wirklich nur Good News. Und ich habe tatsächlich einen Sender auch gefunden, ich liebe Absolut Relax, das ist so ein Digitalsender, Absolut, da gibt's Absolut Top und Absolut New und so, ja, und Absolut Deutsch, da läuft eine Deutsche, aber ich liebe Absolut Relax, ein Digitalsender, man kann's halt überall in Deutschland gut empfangen und die machen wirklich richtig, richtig tolle Musik und da geht's mir ähnlich wie dir, also die gehören ja mir auch zum festen Morgenritual. So, jetzt habe ich in diesem Podcast als Host eine virtuelle Superkraft. Ich kann dir nämlich ermöglichen, eine berühmte Persönlichkeit zu treffen. Völlig egal, ob die noch lebt oder schon tot ist. Und auch egal, wie lange sie tot ist. Ja? Gibt es irgendjemand, wo du sagst, mal einen Tag mit dem oder der, das wär's?
Es wäre wahrscheinlich Helmut Kohl. Und zwar aus dem Grund, weil ich einerseits politisch zumindest ein bisschen interessiert bin. Also ich war bis vor kurzem auch noch Mitglied bei der FDP, jetzt nicht mehr. Aber Helmut Kohl war auf jeden Fall ein Politiker, mit dem ich natürlich aufgewachsen bin und der für mich sehr viel beigetragen hat für die Wiedervereinigung. Und das, glaube ich, damals ein absoluter Kraftakt war, kommunikativ die Wiedervereinigung zu bekommen, was Diplomatie und Ähnliches anbelangt. Und deswegen wäre Helmut Kohl auf jeden Fall ein Mensch, den ich sehr gerne mal getroffen hätte.
Okay. Was war das letzte Geschenk, das du dir selbst gemacht hast?
Also ich bin jetzt nicht sehr materialistisch, das ist für mich eigentlich gar nicht wichtig, aber ich habe mir im letzten Jahr tatsächlich, haben wir uns den Garten neu machen lassen mit einer schönen Terrasse und da habe ich mir einen Whirlpool gegönnt mit einer schönen Pergola außenrum, die wir jetzt auch fast jede Woche nutzen, auch im Winter genutzt haben, wenn draußen Schnee gelegen ist. Und wir finden es als Familie einfach toll, wenn man da jederzeit in den Pool rausgehen kann und da die Zeit genießen kann. Und das habe ich mir im letzten Jahr gegönnt.
Also das wäre sozusagen, sagst du, das hast du dir geschenkt, obwohl es die Familie nutzt.
Das ist eine gute Frage, ja. Also wenn ich mir sage, dann betrifft es eigentlich immer unsere Familie. Also weil wir uns, also meine Frau und ich, wir eigentlich immer uns gemeinsam irgendwas gönnen. Wir haben zwar beide unsere Freiheiten, aber wir sind eigentlich so eng miteinander verbunden. Wir schenken uns zum Beispiel auch keine Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenke, weil wir uns eigentlich das ganze Jahr über immer mit irgendwas beschenken. Und deswegen gibt es eigentlich nicht das meins oder ihrs, sondern es ist eigentlich immer für die Familie.
Mhm. Finde ich schön, kann man auch gerne so stehen lassen. Jetzt fassen wir das alle bis dato Gesagte mal zusammen und ich frage dich die übliche Frage. Warst du schon mal im Krankenhaus, übrigens, Klammer auf, warst du schon mal im Krankenhaus und bist operiert worden? Ja, nach dem Unfall, oder?
Ja, aber so Kleinigkeiten wegen Kreuzbandriss zum Beispiel.
Okay. Dann wirst du immer gefragt auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark sind denn die Schmerzen? Hatte ich jetzt neulich ja auch wieder, ja. Und ich frage dich jetzt mal auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich ist Markus Kellermann heute?
10.
Mhm. Okay, das lasse ich auch so stehen. Schön. Gut, das waren die Schnellfragen. Die hast du mit Bravour überstanden und ich habe so viel aufgeschrieben, ich weiß gar nicht, wo ich noch tiefer reingehen soll. Jetzt würde ich aber ganz gerne nochmal ansetzen. Wir waren ja bei Realschule und sind dann jetzt im Gespräch schon so ein bisschen über Expose und die anderen Geschichten gestolpert. Vielleicht bringst du es einfach chronologisch nochmal ein bisschen in der Reihenfolge. Und für mich besonders interessant und ich glaube auch für unsere Zuhörer ist immer an der Stelle, wenn mal eine Weggabelung war, warum hast du dich dafür entschieden und wie hast du diese Entscheidung sozusagen hergeleitet?
Also ich habe ja damals dann meine Ausbildung begonnen als Bürokaufmann nach der Realschule, nachdem ich ja 40 Bewerbungen geschrieben habe und mich dann irgendjemand noch genommen habe. Und es war damals die Erzeugergemeinschaft für Ringferkel. Und das war ein Unternehmen, das war ein Verein.
Das klingt irgendwie komisch, sorry, dass ich lache, ja, aber.
Das war ein Verein, der sozusagen der Mittler war und damals, also ein landwirtschaftlicher Verein, der Babyferkel vermittelt hat an Aufzüchter. Und natürlich war das ein ganz normales Unternehmen, die da als Vermittler fungiert hat. Und das war eine Genossenschaft und die Mitglieder waren eben Landwirte. Und ich war dort eben in der Ausbildung als Bürokaufmann. Und ich hatte eine sehr, sehr starke Förderin, nämlich meine Ausbilderin, die Gabi Meyer. Und die hat in mir erkannt, dass ich auf jeden Fall sehr viel Interesse für Computer hatte. Und damals in der Zeit, also es war zwischen 95 und 98, als ich eben die Ausbildung gemacht habe, gab es natürlich im Unternehmen gab's Computer und es gab ein Intranet und es gab einen externen Dienstleister, der eben dieses ganze Intranet auch verwaltet hat. Und sie hat mich eben dahingehend gefördert, dass sie mir die Freiheiten als Auszubildender gegeben hat. Ich war natürlich für Buchhaltung zuständig und für Disposition, aber eben dann auch gemeinsam mit dem externen Dienstleister für das Intranet. Das heißt, ich habe diese ganzen Computer miteinander verbunden, war für das Netzwerk zuständig und so weiter und so fort. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo sie gesagt hat, wir brauchen eine Homepage. Könntest du das nicht machen? Und dann habe ich mich in das Thema eingearbeitet, das muss auch so 98 gewesen sein, habe dann das akademie.de aus Berlin war damals so die erste Online-Schulungsplattform, wo man eben HTML-Programmierung sich beibringen konnte und andere Dinge, habe mir das dann alles selber beigebracht, habe dann HTML-Programmierung gelernt, habe mit Frontpage von Microsoft so die erste Website dann gebaut. Und damals habe ich dann die Website aufgebaut und dann gab es die ersten Unternehmen, die dann 98 angerufen haben und haben gesagt, sie haben doch eine Homepage, wir bringen sie bei Fireball in Alta Vista innerhalb von 24 Stunden auf Platz 1. Das waren so die ersten Suchmaschinen damals. Und dann habe ich mir gedacht, was machen die da eigentlich? Das kann ich doch bestimmt selber. Und darüber kam ich dann eben in das Thema Suchmaschinenmarketing, dass ich mir das auch wieder beigebracht habe. Es gab damals so die ersten Foren, Suchmaschinentricks.de zum Beispiel, vom Stefan Fischeländer. Und habe mich dann das Thema Suchmaschinenoptimierung eingearbeitet. Und bin da immer tiefer in das Thema reingekommen. Und nach der Ausbildung war ich dann noch 2 Jahre im Unternehmen, also insgesamt 5 Jahre. Und irgendwann kam dann letztendlich der nächste Schritt, dass eben mein ehemaliger Nachbar aus Pfaffenhofen, der war damals Abteilungsleiter bei der Firma RW Müller Versandhaus GmbH, also einer der größten Versandhändler für Bettwäsche und Kinderartikel und Babyzubehör. Und der war damals im Jahre 2000 verantwortlich, den E-Commerce-Bereich aufzubauen. Und damals im Jahr 2000 gab es natürlich gerade hier auf dem Land, das ist eine Gemeinde mit 6.500 Einwohnern, ist nicht wirklich viele Menschen, die irgendwas mit Internet schon mal zu tun hatten. Also hat er zu mir gesagt, du bewirb dich doch mal, hier ist eine Stelle ausgeschrieben als Internet-Marketing-Manager. Und da habe ich mich beworben, hatte beim Herrn Erwin Müller Senior dann mein Vorstellungsgespräch und die haben mich dann genommen und bin dann eben in den Bereich E-Commerce reingekommen. Und kam dann von dort aus dann auch zum Affiliate-Marketing, habe dort dann auch das Suchmaschinen-Marketing geleitet und kam dann so letztendlich in die ganze Online-Branche.
Wenn ich das so rekapituliere, dann fallen mir 2 Sachen besonders auf. Also erstens mal das Thema rastlos und ruhelos. Also du bist bist schon in der Kaufmannslehre, treibst Sport, bist noch sozial engagiert oder in Vereinen wahrscheinlich auch noch unterwegs, damals in dem Alter. Trotzdem sagst du auch eine Website, da arbeite ich mich auch noch rein, Schulung mache ich auch noch, HTML-Programmierung mache ich auch noch, ach, da machen welche Vermarktung, das mache ich ja auch noch. Also ich glaube, rastlos und ruhelos und so wissbegierig, das passt schon mal sehr gut. Und was mir auch total auffällt, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt eine Grenze überschreite, aber ich sag dir das jetzt einfach mal und ich reflektiere das mal hier öffentlich. Du sagst immer, meine Eltern haben mir die Freiheit gegeben, ja. Übrigens würde mich da im Kontext auch nochmal interessieren, wie du das auf deine Kinder überträgst. Aber das lassen wir vielleicht jetzt an der Stelle mal. Sondern meine Eltern haben mir die Freiheit gegeben. Gabi Meier hat mir die Freiheit gegeben. Ja, vielleicht solltest du, ich hätte nie gedacht, dass vor mir so ein erfolgreicher Unternehmer sitzt, der nie sagt, ich habe mir die Freiheit erarbeitet. Ja? Also ich glaube, du bist ein sehr, sehr zurückgenommener Mensch. Das wollte ich dir einfach mal so als, das ist ein Kompliment, auch wenn es sich ein bisschen subtil jetzt anhört, rübergeben, dass du immer sozusagen das positive Momentum den anderen gibst. Das ist, glaube ich, eine wesentliche Eigenschaft von einem guten Unternehmer auch. Also da passt sehr viel, sehr viele Puzzleteile passen da für mich sehr gut zusammen an der Stelle. Jetzt bist du irgendwie ins Affiliate und dann kam die Situation, wie du sie ja vorhin schon beschrieben hast, mit Alexander. Das eine Jahr übrigens fand ich auch sehr schön, dass du gesagt hast, dieses eine Jahr mal so raus. Also du warst ja schon ein richtiger Macher, wenn man das jetzt mal so sieht, ja. Zu der Zeit schon sehr innovativ mit Webseiten und Affiliate oder beziehungsweise Marketing generell. Ich kann mich auch noch an Yahoo und Overture und wie die alle hießen erinnern. Das gibt's heute schon lange nicht mehr. Das ist ja wirklich der Anfang des digitalen Marketings gewesen. Und dann kam diese Agentur und jetzt vielleicht an der Stelle einfach mal ein kleiner Break und mal die Frage, was war denn auf dem Weg? Gab es auch irgendwas, was wirklich schwer war an der Stelle als Entscheidung? Also bist du einfach von einem Arbeitgeber zum anderen gegangen, weil du ja gesagt hast, ich war bei Erwin Müller und die habe ich dann auch genommen. Ja? Also ich glaube, bei Erwin Müller Senior im Bewerbungsgespräch zu sitzen, ist ja auch eine schwierige Situation, gerade für einen jungen Menschen, wenn da so ein gestandener und auch renommierter Unternehmer gegenüber sitzt. Ging das alles immer so easy oder hattest du auch eine Situation, wo du vielleicht heute mal reflektierend sagst, boah, das war echt schwierig damals für mich?
Also das mit Alex kam ja erst viel später. Man muss ja noch dazu sagen, parallel zu dem Ganzen kommt ja auch noch 15 Jahre eine sehr exzessive Zeit als, man kann schon fast sagen, radikaler Fußballfan. Das kommt ja auch noch dazu. Das heißt, im Alter zwischen 18 und 30 war ich fast jedes Wochenende in ganz Deutschland unterwegs mit dem TSV 1860 München. Habe eigentlich jedes Heim- und Auswärtsspiel besucht. Also ich glaube, es gibt kein Stadion der ersten, zweiten und dritten Liga, wo ich damals nicht war. Habe dann sogar auch noch die Nationalmannschaft begleitet. Also war in Schottland, in Irland, in England, in Italien, in San Marino. Also habe auch die Nationalmannschaft damals begleitet. Das waren auch sehr intensive Jahre. wen das interessiert, das war auch eine tolle Erfahrung. Ich war vor 2 Jahren in einem ähnlichen Format wie deinem, nämlich bei Football Was My First Love. Ist ein Podcast von Fußballfans für Fußballfans. Und doch gibt es eben auch 2 Ausgaben mit 2 Stunden, wo ich über die 15 Jahre als Fußballfan berichte. Deswegen habe ich dir auch gesagt, finde ich es so toll, hier sein zu dürfen, weil solche Formate wie deins oder eben Football Was My First Love einfach eine tolle Audiobiografie ist, die ich einfach meinen Söhnen dann später mal vorlegen kann und kann sagen, hier ist eine Art Audiobiografie von mir, hört euch das Ganze mal an und ich kann das weiter mit Anekdoten verfeinern. Aber ist unabhängig von dem Fußballthema, es war dann so, nach meiner Ausbildung war ich bei Erwin Müller, dort war ich 5 Jahre und war dort eben für Affiliate Marketing zuständig, war dort für Suchmaschinenoptimierung zuständig, für E-Mail-Marketing und auch da war es so, dass ich das Glück hatte und klar hast du recht, ich habe mir das alles selber erarbeitet, aber trotzdem bin ich dankbar für die Menschen, die mir das Glück zugespielt haben, weil es war zum Beispiel auch im Jahre 2001 so bei Erwin Müller, dass der Herr Erwin Müller, dem ich auch bis heute sehr dankbar bin, dass er mir die Chance gegeben hat, zu meinem Schreibtisch gekommen ist und mir einen Zeitungsartikel gegeben hat, wo drauf stand, Chibo ist eines der ersten Unternehmen, die Affiliate Marketing erfolgreich in Deutschland umsetzen. Und er sagte dann zu mir, Markus, ich möchte sowas auch haben. Und dadurch habe ich mich dann auf seine Initiative hin in das Thema Affiliate-Marketing eingearbeitet und habe damit 2001 die Affiliate-Programme von Erwin Müller, Babyboot und Kinderboot aufgebaut. Und 2005 suchte dann die Augsburger Agentur Explido einen Affiliate-Manager, die es damals zu der Zeit ja auch nicht überall so gab. Also habe ich mich da beworben, wurde natürlich auch gleich genommen, weil viele Bewerbungen gab es ja nicht als Affiliate-Manager. Und eigentlich war der Hintergrund nur, dass ich 2 bestehende Kunden von Explido im Affiliate-Marketing betreuen sollte. Und fing dann 2005 bei Explido an und muss auch hier sagen, auch hier hatte ich wieder einen tollen Förderer mit meinem damaligen Chef Thomas Eisinger, der mir auch hier wieder die Freiheiten gegeben hat, dass er gesehen hat, ich möchte eigentlich viel mehr. Ich möchte nicht nur die 2 Kunden betreuen, sondern ich möchte eigentlich eine Abteilung aufbauen. Und habe dann selber die Initiative ergriffen und konnte dann innerhalb von 7 Jahren eine Abteilung mit 30 Mitarbeitern aufbauen, was eigentlich so ursprünglich gar nicht vorgesehen war. Und das war eigentlich so der nächste Entwicklungsschritt, unabhängig davon, dass, wie du vorhin auch schon gesagt hast, ich ja nicht rastlos bin und mich nebenbei auch immer wieder weitergebildet habe. Ich bin selbstständig in Rhetorikschulungen gegangen. Ich bin selbstständig in Führungskräfteseminare gegangen. Ich bin selbstständig in Programmierschulungen gegangen, in VHS-Schulungen. Und das alles in meiner Freizeit und aufgrund eigenen Interesses, weil ich mich immer weiterentwickeln wollte. Und das ist auch heute noch so. Ich bin jetzt nächste Woche wieder 2 Tage in einem Führungskräfteseminar, weil ich mich einfach in bestimmten Bereichen immer weiterentwickeln möchte. Und ich glaube, mir ist langweilig wird, wenn ich immer nur das mache, was ich schon immer gemacht habe, sondern ich habe immer den Drang, was Neues kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen, zu netzwerken und mich immer wieder weiterzuentwickeln. Und das habe ich dann 7 Jahre eben bei Explido gemacht, habe dort eben dieses rasante Wachstum miterlebt und dann kam eben die Geschichte 2014 mit der Gründung der Expos 360 mit dem Alex zusammen.
Die hast du ja schon erzählt vorhin. Ja, cool. Ich gebe den Gästen immer auch den Raum. Bei dir brauche ich es eigentlich gar nicht explizit fragen, weil du schon ganz viele gesagt hast. Trotzdem frage ich gerne danach, weil bei einer Heldenreise immer Mentoren eine wichtige Rolle spielen. Also Gandalf der Graue etc. kennen wir aus den Filmen. Also immer Menschen, die andere an die Hand nehmen und sagen, okay, wir machen das gemeinsam mit dem Ring an der Stelle jetzt. Du hast gesagt Gabi Meier, dann habe ich den Alex aufgeschrieben. Dann hast du gesagt Thomas Eisinger eben, der Erwin Müller. Gibt es irgendeinen Mentor oder eine Mentorin, wo du sagst, das war so ein ganz, ganz wichtiger Mensch in meinem Leben, der mich irgendwo in eine Richtung geschubst hat, oder waren das schon so die Wesentlichen?
Also ich würde diese ganzen Menschen jetzt vielleicht gar nicht als Mentoren bezeichnen, sondern eher als Unterstützer, als Vorbilder. Da gehören alle diese Menschen, die du aufgezählt hast, mit dazu. Dazu gehört sicherlich auch Ron Hillman, der leider vor 2 Jahren gestorben ist. Ron Hillman war einer der bekanntesten Affiliate Manager, zuerst bei ImmoScout und dann selbstständig Agenturgründer, die er später verkauft hat. Und Ron war jemand, den ich 2001 angerufen habe, als ich das Affiliate Marketing aufgebaut habe für Erwin Müller und er damals eben für das Affiliate Marketing bei ImmoScout zuständig war und ihm um Rat gefragt habe und der mir dann auch immer wieder jahrelang mit Rat und Tat zur Seite stand, wenn ich irgendwelche Fragen zum Thema Affiliate Marketing hatte. Und genauso war es Stefan Fischerländer im Bereich SEO, bei dem ich glaube, war das 2000, 2001, meine erste Suchmaschinenoptimierungsschulung besucht habe, der mich auch immer bei Fragen unterstützt hat. Das waren sicherlich die Menschen, die man als Mentoren bezeichnen kann, aber ich würde es eher als Vorbilder, als Unterstützer bezeichnen.
Stefan, ich hatte vorhin schon mal reingeschautet, sozusagen, ist einfach auch ein ganz, also geht mir ähnlich, war auch einer meiner Wegbereiter in die Richtung. Ich habe mir damals eine DVD gekauft von ihm und da hat er auch, Deggendorf hat er optimiert. Ich werde das in meinem Leben nicht vergessen und ich freue mich heute noch jedes Mal, wenn wir uns auf einer Konferenz begegnen, einer der sympathischsten und nettesten und kompetentesten Menschen in unserer Szene. Ohne Zweifel. Ja. Grüße gehen raus an Stefan Fischerländer. Okay. Ja, ganz cool. Jetzt sind wir schon auf der Zielgeraden, lieber Markus. Ich habe wahnsinnig viel aufgeschrieben über dich und ich habe echt viel kennengelernt, was ich nicht wusste vorher. Also das ist immer für mich sehr, sehr schön. Jetzt sind wir auf der Zielgeraden und die Frage, die ich natürlich habe, und jetzt kommt so ein bisschen auch sozusagen die Bad News für dich. Ja, du bist jetzt 46, ich bin 58. Ich kann dir sagen, auch mit 46 sind alle 365 Tage beginnt ein neues Jahr. Ja, also du wirst auch älter. Die Frage ist, jemand, der so rastlos ist und so ein Tempo geht und so ein Niveau geht und auch sozusagen so viel Energie in den Alltag bringt, im wahrsten Sinne des Wortes, in alle Bereiche. Wie sieht deine Zukunftsplanung aus? Insbesondere auch den Einschub möchte ich noch machen, weil du so schön vorhin reflektiert hast, dass du die Wertigkeit des Lebens auch ab und zu neu bewertest. Also auch gerade mit Kindern und ja, mit dem, was auch geopolitisch um uns herum jetzt passiert. Ich meine, das sind ja auch Dinge, die wir alle, unsere Generation, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, du bist eine ganze Ecke jünger, aber die wir trotzdem irgendwie auf dem Zettel haben müssen als erste Generation. Was übergeben wir den Folgenden? Wo geht's bei dir zukünftig hin? Wie ist deine Vision? Vielleicht so ein bisschen geteilt. Was macht Expos 360? MyExpros 360 zukünftig aus? Wo geht's dahin? Und B, aber viel wichtiger, was macht Markus Kellermann in den nächsten Jahren perspektivisch?
Ich kann es dir gar nicht wirklich sagen. Also ich bin zum einen mit mir selber komplett im Reinen. Ich bin froh, dass ich gesund bin, außer halt so ein paar typische Alterserscheinungen, wie hier Muskelzart hier und da und hier kracht's und hier juckt's. Aber ich bin mit mir absolut im Reinen. Ich bin absolut froh, eine tolle Familie zu haben. Das heißt, ich habe es auch nicht diese typische Bucketlist, die man vielleicht hat, wo man sagt, ich möchte in den nächsten 20 Jahren noch hier oder dahin, was eben auch daher kommt, dass ich alles das, was ich erleben möchte, auch einfach mache. Und was zum Beispiel auch Teil meiner jährlichen Liste ist, die ich mir für jedes Jahr vornehme. Und dass da sicherlich die letzten 10 Jahre auch schon viele Dinge dabei sind oder waren, die vielleicht bei anderen Menschen auf einer Lebensbucketlist steht. Aber ich habe jetzt nicht diese eine Vision für die Zukunft. Was mir immer wichtig ist, ich versuche ständig meine Komfortzone regelmäßig zu verlassen, weil mir das irgendwie immer wieder einen neuen Antrieb gibt, ob das jetzt irgendwie ein Fallschirmsprung ist, ein Tandemsprung ist, mit dem Gleitschirm, ob das irgendwie House Running ist, ob das irgendwie eine Kältekammer ist, wo ich übrigens inspiriert wurde von Marco Young, der das mal auf LinkedIn gepostet hat und ich dann ausprobiert habe, weil ich mich gerne auch immer von anderen Menschen inspirieren lasse und ich das auch ganz toll fand. Also ich versuche immer irgendwie was Neues zu machen, die Komfortzone zu verlassen. Aber ich habe jetzt nicht diesen einen Lebensplan, wo ich sage, 5, 10, 15, 20 Jahren möchte ich da oder da stehen, sondern ich bin einfach nur glücklich, so wie jetzt alles läuft. Ich hoffe, dass ich und meine Familie lang gesund bleiben und mehr gibt es da eigentlich nicht.
Ja, wunderbar. Ich meine, jemand, der auf die Frage, wie glücklich von 1 bis 10 bist du, sofort, ohne zu zögern, 10 sagt, der kann auch nicht viel auf der Bucketlist haben. Insofern ist es absolut rund. Ja, mein Lieber, dann habe ich noch 2 Fragen, nämlich Frage Nummer 1. Gibt es irgendeine Frage, die ich dir nicht gestellt habe, die du aber noch gerne beantworten würdest? Also ein Thema, was du noch hast, was du mitteilen möchtest?
Eine Frage nicht, aber im Vorfeld, als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe und nochmal die letzten 46 Jahre Revue passieren ließ, ist mir eine Geschichte eingefallen, die ich gerne noch mit allen Hörerinnen und Hörern teilen möchte, die auch ganz toll irgendwie mein Gedanke an das Universum beschreibt. Und zwar waren wir vor 2 Jahren in Mallorca mit der Familie im Urlaub in Alcudia, also im Norden oben, und waren da in einem kleinen Hotel. Und beim Frühstück habe ich die Anja getroffen. Und die Anja war eine Arbeitskollegin, eine ehemalige Arbeitskollegin damals bei Explido. Das muss so zwischen 2005 und 2010 gewesen sein. Und ich habe 2012, glaube ich, mein zweites Buch geschrieben. Also das erste Buch hieß Vom Job in die Freiheit und das zweite Buch hieß Affiliate Marketing Insights. Und dieses Buch habe ich, das habe ich vergessen, habe ich damals von eben dieser Anja Korrektur lesen lassen, weil sie Germanistik studiert hat. Und das eine war eben der Zufall, dass ich sie da zufällig in diesem Hotel getroffen habe. Und da hat sie mir eben erzählt, dass sie damals eben mein Buch Korrektur gelesen hat und ich ihr dafür eben eine Aufwandsentschädigung bezahlt habe. Und von dieser Aufwandsentschädigung hat sie sich damals ein Rennrad gekauft. Und mit diesem Rennrad und dieser Leidenschaft fürs Fahrradfahren hat sie ihren Freund kennengelernt. Und mit diesem Freund war sie auf einer Radreise in Mallorca in diesem Hotel. Und wir haben uns genau in dem Moment in diesem Hotel wieder getroffen. Und das war so eine intensive Erfahrung. Also da ist mir eiskalt den Rücken runtergelaufen und ich denke, das ist eigentlich Wahnsinn.
Ja, das stimmt. Und da denkt man dann wieder, okay, das kann eigentlich kein Zufall sein. Ja.
Aber ja.
Und wenn es Zufall war, dann ist es ein schöner Zufall. Und dann ist Zufall was ganz Wundervolles. Ja. Ja, tolle Geschichte. Danke, dass du die noch geteilt hast. Ja, die letzte Frage, die ich noch habe, Markus, ist, jetzt haben wir über so viele Menschen gesprochen, über Anja, über Gabi, über Alexander, über Thomas, über Erwin Müller, also Senior. Gab es auch einen Erwin Müller Junior übrigens? Oder?
Es gibt die Rita Müller, die Tochter. Mhm. Und auch da schließt sich der Kreis, ähnlich wie bei der Anja, dass Erwin Müller mittlerweile unser Kunde ist, sowohl bei Expos 360 als auch zuvor bei Explido. Also Erwin Müller begleitet mich eigentlich schon mein halbes Leben, was er auch zeigt, dass, und das war bei mir immer so, wenn ich Unternehmen verlassen habe, bin ich immer im absolut Guten gegangen, sowohl mit allen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen. Ich habe immer eine saubere Übergabe gemacht, ich habe immer eine tolle Abschiedsfeier gemacht und ja, Erwin Müller ist jetzt auch nach wie vor einer unserer größten Kunden und ich treffe sie nächste Woche wieder, wir sind mittlerweile beim Du mit der Rita zum Strategie-Meeting. Und da freue ich mich schon wieder drauf.
Ja, cool. Das finde ich übrigens auch eine super Bestätigung und ich liebe das. Ich habe es vor kurzem auch, da war ich selbst auch Gast in einem Podcast, Fuchs Teufelswild mit Matthias M. Fuchs, der mich auch quasi mein Leben hinterfragt hat. Und ich habe es auch gesagt, ich liebe das, wenn ich Kollegen treffe von vor 20 Jahren und ich setze mich mit denen hin. Natürlich guckt man erstmal, ist das der, ist das die? Ja, weil 20 Jahre gehen spurlos an niemandem vorbei. Aber wenn man einfach diesen Draht wieder hat, und bei mir ist es ähnlich, ich bin aus der Angestellten-Tätigkeit damals raus und das Unternehmen, das mich dann sofort gebucht hat und auch absolut im Reinen das Ganze lief, ist heute noch Kunde. Und das liebe ich. Das ist für mich persönlich eine wahnsinnige Wertschätzung. Hat vielleicht mit mir jetzt gar nichts mehr zu tun, weil ich den Kunden nicht mehr betreue und dort andere Menschen handeln. Aber diese Verbindung zu den ehemaligen Arbeitgebern noch zu halten und sich auch begegnen zu können, ist, glaube ich, auch so eine Purpose-Sache. Also
vor allem das. Und jetzt im Nachhinein, du hast es vorhin schon mal gesagt. Und wenn ich das jetzt so reflektiere, glaube ich, dass viel Wahres daran, dass man viel bekommt, wenn man viel gibt. Und ich habe ja viele Jahrzehnte viele Networking-Veranstaltungen organisiert und das immer mit dem Grund, dass ich einfach Menschen kennenlernen wollte und dass ich den Menschen was geben wollte, nämlich eine Plattform, wo sie sich austauschen können. Und ob das jetzt die Konferenzen waren, die ich organisiert habe oder Networking-Veranstaltungen, die ich organisiert habe, mir ging es immer darum, eine Plattform zu schaffen, wo sich Menschen austauschen könnten. Und da habe ich schon so viele Menschen kennengelernt und ich bin so dankbar, dass es eigentlich dass ich mittlerweile, egal in welcher Stadt in Deutschland oder teilweise Europa ich bin, dass es überall Menschen gibt, die ich von diesen Veranstaltungen her kenne und mich überall mit Menschen zum Essen treffen kann. Und deswegen gibt mir das auch sehr viel zurück, dass ich da scheinbar sehr viel gegeben habe.
Mhm. Genau, da schließt sich der Kreis. Und die letzte Frage, die ich noch hätte, mein Lieber, ist, normalerweise frage ich an der Stelle jetzt, gibt es jemanden, von dem du weißt, dass er eine interessante Vita hat, die Person, die oder den ich mal hier einladen sollte? Heute würde ich es gerne mal anders machen. Und zwar inspiriert durch deine Geschichte, auf die ich so nicht vorbereitet war, würde ich dich fragen, was glaubst du, wenn du Rita Müller einen Tipp gibst, dass ich so einen Podcast habe, glaubst du, sie würde zu mir in den Podcast kommen, weil die hätte ich wahnsinnig gern mal als Gast hier? Ich kenne ja die Person nicht, aber ich kenne das Unternehmen. Und sie ist ja nun dann auch, also ich vermute jetzt mal vom Namen her, Schwiegertochter oder Tochter von Erwin Müller. Ja? Tochter, ja. Also in das Unternehmen reingewachsen. Dann jetzt weiß ich, ihr habt eine gemeinsame Geschichte. Das macht sie noch spannender. Die würde ich gerne mal einladen. Glaubst du, das wäre ein guter Gast?
Es wäre, glaube ich, ein sensationeller Gast, weil die Erwin Müller-Familie, die ja riesengroß ist und auch ganz viele Unternehmen im Familienbesitz haben, sie mit Sicherheit ganz tolle Storys erzählen könnte, auch von ihrem Vater, der mittlerweile auch schon über 90 ist und das Unternehmen hier im Nachbardorf gegründet hat, indem er mit dem Bollerwagen von Tür zu Tür gefahren ist und Handtücher verkauft hat.
So wie bei IKEA. Ne?
Und deswegen könnte sie mit Sicherheit ganz tolle Dinge erzählen, vor allem, weil ihr Vater auch einer der größten Oldtimer-Sammlungen in Deutschland hat. Okay. Aber sie eben auch jemand ist, die absolut nicht in der Öffentlichkeit ist. Deswegen okay. Glaube ich, dass sie...
Dann eher nicht wahrscheinlich. Du kannst ja mal ein gutes Wort für mich einlegen. Hast du denn sonst noch jemanden, wo du sagst, diese Person müsstest du mal einladen?
Also wen ich sehr faszinierend finde und sehr toll finde, ist der Philipp Westermeier. Mhm. Was daher kommt, dass ich ihn schon sehr lang kenne und begleite. Und ich kenne ihn noch aus seiner Zeit vor OMR, als er Etihad und Mitrigo als Unternehmen hatte, mit dem wir damals schon zusammengearbeitet haben. Das war ein Display-Unternehmen und sie waren Affiliate. Beide Unternehmen hat er und seine Partner Christian Müller dann ja auch verkauft. Und dann hat er OMR gegründet, damals als ganz kleines Unternehmen. Ich war auf 2011 auf der ersten OMR auch noch Speaker. Das war damals noch in der Hochschule in Media School in Hamburg vor 50 oder 70 Teilnehmern. Und was er aus diesem Unternehmen gemacht hat, dass er mittlerweile ein riesiges Medienunternehmen hat, die ja sogar mittlerweile Filmproduktionen mit dem Film und der Nationalmannschaft zum Beispiel aufgebaut haben, dass er mittlerweile schon bei Lanz war und was er da aufgebaut hat, finde ich mega inspirierend. Aber vor allem finde ich inspirierend, wie bodenständig er ist. Also ich schreibe ihm regelmäßig WhatsApp-Nachrichten oder wünsche ihm alles Gute zum Geburtstag. Und er antwortet immer halt von 5 Minuten, antwortet er sogar an seinem Geburtstag auf die Glückwünsche und schreibt dann so einen Text dazu und schreibt, danke für deine Geburtstagswünsche, wie läuft's bei den Löwen gerade und so weiter. Und das finde ich einfach inspirierend, dass jemand so ein großes Unternehmen aufgebaut hat, so im Rampenlicht steht und trotzdem weiterhin so menschlich und bodenständig ist. Ich finde Philipp einfach einen ganz tollen Menschen, der auch sehr viel zu erzählen hat und glaube ich auch ein toller Gast wäre für dich.
Cool. Jetzt hätte ich theoretisch noch die Frage nach den Löwen, aber die lassen wir, das machen wir irgendwann mal privat, ja, wenn wir uns wieder mal auf dem Event gegenüber sitzen oder stehen, hoffentlich bald mal. Ja, mein Lieber, das war ganz toll, das war ganz inspirierend. Ich danke dir nochmal auch, dass du sozusagen dich so gewissenhaft vorbereitet hast und die Chance genutzt hast, dein eigenes Leben nochmal ein bisschen zu reflektieren. Einziger Tipp, den ich dir mitgebe, du hast viele Dinge auch selbst erarbeitet und nicht immer nur von anderen bekommen, aber ich glaube, das ist kein Manko bei dir, sondern einfach, du bist so ein zurückgenommener Typ. Bleib da so, wie du bist. Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit und ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder über den Weg laufen.
Bis dahin. Ich danke dir für die Möglichkeit, hier einfach nochmal mein Leben zu reflektieren. Ich hoffe, dass ich vielleicht den einen oder anderen Gründer hier inspirieren konnte und sage immer gern, von nichts kommt nichts. Auch wenn ich viel Glück hatte und viele Förderer hatte, muss man sich trotzdem viel selber arbeiten. Und ja, danke, dass es dich gibt, dass es deine Sendung gibt. Und ich freue mich jedes Mal, die Geschichten von Menschen zu hören. Vielen Dank.
Ich danke dir herzlich und mach's gut. Ciao.
Ciao.